NDR Info. Echo des Tages.
Eine starke Explosion hat heute das Regierungsviertel von Oslo erschüttert. Mehrere Menschen wurden dabei getötet. Es hat Verletzte gegeben. Von 2 Todesopfern und 15 Verletzten sprechen zurzeit die Behörden. Die Polizei sagt, es war ein Anschlag. Wer könnte dahinter stecken in diesem Land, das bisher noch nie von Terroranschlägen getroffen wurde? Was ist bekannt über die Hintergründe? Mehr dazu gleich zu Beginn dieser Sendung. Die weiteren Themen im Echo des Tages. Rettungspaket für Griechenland. Die Politik reagiert erleichtert, die Wirtschaft eher verhalten. Halbzeitbilanz der Kanzlerin. Merkel sieht Deutschland in guter Verfassung. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Reform der Sicherungsverwahrung. Justizministerin und Länder streiten erbittert über die Reformpläne. Und Hungerkatastrophe in Somalia. Das Welternährungsprogramm plant Hilfsflüge nach Ostafrika. Am Mikrofon ist Marcel Güsken. Verwüstete Gebäude, über denen Rauch steht, ganze Häuserfronten mit zersplitterten Fenstern. Das zeigen die ersten Bilder aus der norwegischen Hauptstadt. Um 15.30 Uhr explodierte dort im Regierungsviertel eine Bombe. Tim Krohn ist unser Norwegen-Korrespondent. Was wissen Sie über die Explosion in Oslo? Wie ist der Stand der Dinge?
Also bestätigt sind, Sie haben es schon erwähnt, 2 Tote und ungefähr 15 Verletzte. Aber ob es dabei bleibt, man weiß es nicht. Man muss wirklich abwarten. In allen Krankenhäusern in und um Oslo ist Katastrophenalarm ausgelöst worden. Die Polizei, die schließt nicht aus, dass möglicherweise noch irgendwo andere Sprengsätze rumliegen könnten. Auch der Bahnhof in Oslo ist zwischenzeitlich vorsorglich zumindest evakuiert worden. Die Nervosität ist natürlich groß. Kein Wunder bei diesem Chaos. Das ist eine breite Straße in Oslo mit sehr hohen Gebäuden. Und das ist wirklich eine einzige Trümmerwüste. Also es liegen ganze Gesteinsbrocken darum. Nicht nur Glas von Fensterscheiben, sondern auch wirklich Steine. Da läuft alles kreuz und quer durcheinander.
Es war ein Anschlag, sagt die Polizei. Die Rede ist von einer Autobombe, die da explodiert sein soll. Können Sie das inzwischen bestätigen?
Die Polizei sagt, es ist ein Anschlag und eigentlich sind sich auch alle, die das mitbekommen haben, alle Augenzeugen eigentlich sicher. Da ist mindestens ein Sprengsatz hochgegangen. In welchem Gebäude, in welchem Büro womöglich, das allerdings weiß keiner. Da gehen die Geschichten weit auseinander. Die Regierung hat dort ja Büros, aber auch eine große Boulevardzeitung. Da ist die Polizei am Anfang der Ermittlungen. Das Chaos, ich habe es schon beschrieben, ist wirklich riesengroß. Das sieht aus, ja, wirklich wie in einem, es ist eine Trümmerlandschaft da unten. Das war ein Terroranschlag.
Wer könnte dahinter stecken?
Ja, da zögere ich genauso wie alle, die so überrascht worden sind von dieser Katastrophe in Oslo selbst. Die Situation ist die schlimmste, die Norwegen je erlebt hat. Das hat vorhin ein Staatssekretär gesagt. Und dem kann man sich wohl nur anschließen. Man kann nur vermuten, natürlich, das Büro des Ministerpräsidenten liegt dort. Natürlich auch das Energieministerium liegt dort. Norwegen spielt eine große Rolle im Nahostkonflikt. Abbas, der Palästinenserpräsident, war vor wenigen Tagen noch zu Besuch. Es gibt Vermittlerrollen auch in Sachen Libyen und. Aber das ist alles sehr, sehr, sehr spekulativ. Wie gesagt, es gibt auch eine ganz andere Möglichkeit und Spur, die deutet auf diese Boulevardzeitung hin. Vielleicht hat das Ganze nur einen privaten Hintergrund. Man weiß es überhaupt nicht. Man steht komplett am Anfang der Ermittlung.
Norwegen ist auch am internationalen Afghanistan-Einsatz beteiligt. Deswegen soll es, so heißt es, islamistische Drohungen gegeben haben. Kommt auch ein islamistischer Hintergrund in Frage möglicherweise?
Natürlich. Ausschließen können wir im Moment nichts in der Richtung. Natürlich, auch Norwegen gehört zum europäischen Gefährdungsgebiet.
Terroranschläge hat es bisher in ganz Skandinavien kaum gegeben. In Norwegen hat es nichts gegeben, was mit einem solchen Bombenanschlag, wie er heute passiert ist, vergleichbar wäre. Wie ist die Stimmung im Land? Ist das ein Schock, jetzt zum Ziel von Terroranschlägen zu werden?
Das ist ein völliger Schock. Die Situation sei die schlimmste, die wir je erlebt haben. Ich habe es eben schon zitiert, diesen Satz von diesem Staatssekretär. Der ist völlig platt. Der steht da und stammelt nur noch vor sich hin. Die Polizei wirkte am Anfang etwas überfordert. Man staunt, man guckt auf diese Trümmer, die da wirklich rumfliegen und sagt, warum hier, warum jetzt vor allem auch mitten im Sommer? Was ist da los? Keiner weiß es. Wir müssen wirklich etwas Geduld haben, etwas abwarten. Vielleicht klärt sich ja in die eine oder andere Richtung da etwas auf.
Soweit Informationen von Tim Krohn in Stockholm. Wer könnte hinter dem Anschlag stecken? Dazu jetzt Einschätzungen von unserem ARD-Terrorismus-Experten Joachim Hagen.
Über den Hintergrund der Explosion ist bislang noch nichts bekannt. Es wird vermutet, dass es sich um einen Anschlag handelt. Bislang hat sich aber niemand zu diesem Anschlag bekannt. Auch die norwegische Polizei tappt noch im Dunkeln. Wir haben keine Haupttheorie, wir haben auch keine Arbeitstheorie. Wir verschaffen uns derzeit einen Überblick, was genau passiert ist. Wir sind nicht unsicher in der Beurteilung. Es ist eine Explosion gewesen. Die Schäden sind offensichtlich. Noch ist es nicht die Zeit, Schlussfolgerungen zu ziehen. Es gibt Tote, Verletzte, schwere Schäden. Wir kümmern uns bei den Ermittlungen um alle vorstellbaren Eventualitäten. Vor knapp einem Jahr hat die norwegische Polizei eine mutmaßliche Terrorzelle zerschlagen. Die norwegischen Behörden verhafteten in Oslo zwei Verdächtige. Einen weiteren Mann nahmen Beamte des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen und des Bundeskriminalamtes in Duisburg fest. Nach Erkenntnissen des norwegischen Geheimdienstes hatten die Männer Selbstmordanschläge geplant und Kontakte zum Terrornetzwerk Al-Qaida gehabt.
Soweit der Bericht von Joachim Hagen und soweit auch erste Informationen über den Terroranschlag von Oslo. 109 Milliarden Euro für Griechenland. Die Euro-Länder haben sich gestern Nacht in Brüssel auf ein weiteres Hilfspaket verständigt. Es gibt neue Kredite zu niedrigeren Zinsen. Es gibt ein Aufbauprogramm für die Wirtschaft in Griechenland. Und zum ersten Mal wird sich auch der sogenannte private Sektor, also konkret die Banken und Versicherungen, an der Mission Griechenland und Euro-Rettung beteiligen mit etwa 37 Milliarden Euro. Die Euro-Staaten hätten Handlungsfähigkeit bewiesen, findet die Bundesregierung. Anja Günther mit Reaktionen aus Berlin.
Die Hängepartie hat ein Ende, das immerhin finden alle gut. Bei der Detailbewertung des EU-Sondergipfelbeschlusses allerdings gehen die Meinungen etwas auseinander. Für Kanzlerin Angela Merkel jedenfalls ist es eine historische Aufgabe, den Euro zu schützen. Europa sei ohne den Euro nicht mehr denkbar und daher müsse Griechenland raus aus der Schuldenkrise, so Merkel.
Ich finde es eigentlich unerträglich, wenn man einem Land unentwegt sagt, du schaffst das nicht, du schaffst das nicht. Das hilft ja überhaupt nicht. Ich glaube, das Land will das schaffen und ich werde alle meine Kraft einsetzen, um das Land dabei zu unterstützen.
Der Weg führt über das 109 Milliarden Euro Rettungspaket, an dem sich auch Banken und Versicherungen beteiligen sollen. Der Weg führt auch über einen teilweisen Schuldenerlass, niedrigere Zinsen für Griechenland bei der Kreditaufnahme und längere Laufzeiten der Kredite. SPD-Chef Sigmar Gabriel spricht zwar von einem großen Schritt nach vorn, äußert aber auch Vorbehalte.
Was schlecht ist, die deutschen Wirtschaftsweisen sagen, es hätten 50% der Schulden erlassen werden müssen. Jetzt sind es etwa 20%. Wir wissen nicht, ob das reicht, das werden wir sehen. Und was ein großer Fehler ist, ist, dass die Bankenregulierung nicht vorangeht, dass es keine Finanzmarktbesteuerung gibt.
Am vergangenen Montag hatte die SPD der schwarz-gelben Koalition ihre Zusammenarbeit in Sachen Eurokrise angeboten. Der Bundestag muss über bestimmte Teile des Rettungspaketes abstimmen. Die SPD will den Antrag der Bundesregierung nun genau prüfen. Das tun auch die Grünen, aber Fraktionschef Jürgen Trittin ist schon jetzt sicher, dass seine Fraktion zustimmen wird.
Wir haben gefordert einen Schuldenschnitt, wir haben gefordert, dass es so etwas geben soll wie Eurobonds und Hilfen für Griechenland, damit die wieder wettbewerbsfähig werden. Wenn das nun ansatzweise auf den Weg gebracht wird, werden wir dann nicht im Wege stehen, sondern das begrüßen.
Das neue Rettungspaket beinhaltet auch den Ankauf griechischer Anleihen durch den vorläufigen Euro-Rettungsschirm EFSF. Ein Schritt, den vor allem die FDP lange Zeit abgelehnt hatte. Nun aber spricht Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler von einem vertretbaren Weg.
Das ist ein gutes Signal für die deutschen Steuerzahler. Private Gläubiger werden erstmalig mit in Verantwortung genommen. Und gleichzeitig wird verhindert, dass wir den Weg in eine Transferunion gehen.
Eine Transferunion, also einen automatischen Finanzausgleich innerhalb der EU, will auch Merkel nicht. Von solchen Maximalforderungen müsse man sich verabschieden.
Und ich sage, menschlich ist diese Sehnsucht nach dem spektakulären Paukenschlag sicherlich zu verstehen. Politisch ist sie fahrlässig.
Was Europa aus Sicht der Kanzlerin jetzt braucht, ist ein kontrollierter Prozess aufeinanderfolgender Maßnahmen. Ziel sei es, dass Europa am Ende stärker aus der Wirtschaftskrise herauskomme, als es in die Krise hineingegangen sei.
Soweit Anja Günther über die politischen Reaktionen auf das Hilfspaket. Griechenland hat also erstmal Zeit gewonnen. Bis mindestens 2014 soll der Finanzbedarf erstmal gesichert sein. Die vielbeschworenen Märkte allerdings reagieren mit begrenzter Begeisterung auf die EU-Beschlüsse. Die Ratingagentur Fitch bewertet das Paket als teilweisen Zahlungsausfall. Auch die Wirtschaft zeigt eher gedämpfte Reaktionen. Immerhin die Börse reagiert positiv. Christian Erber fasst zusammen.
Bei den Anlegern an der Börse stießen die Ergebnisse des Euro-Gipfels auch heute auf Wohlwollen. Bis in den Nachmittag stabilisierte sich der DAX, ehe sich die Stimmung wegen sich verdüsternder Konjunkturaussichten etwas eintrübte. In der Finanzwirtschaft dagegen fielen die Reaktionen auf das zweite Griechenland-Paket verhalten bis skeptisch aus. So wie der Chefvolkswirt der Hamburger Sparkasse Jochen Intelmann sehen es viele Beobachter.
Der ganz große Wurf ist es wahrscheinlich nicht gewesen, Aber es ist ein größerer Schritt, als man erwartet hat, in die richtige Richtung.
Zumindest habe die Staatengemeinschaft ein wichtiges Zeichen gesetzt, dass sie zusammensteht, Griechenland unter die Arme greift und so die Zukunft des Euroverbunds sichert. Den Griechen bleiben jetzt mindestens 7 Jahre länger Zeit, ihre Schulden zu bedienen. Außerdem müssen sie weniger Zinsen bezahlen, was den Athener Haushalt um etwa 2 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Gelöst ist das Problem damit aber noch lange nicht, sagt Michael Fröhlich, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Unternehmensverbände in Hamburg und Schleswig-Holstein. Jetzt sei Griechenland gefordert, das Vertrauen von Anlegern und Investoren wiederherzustellen.
Griechenland muss die Rahmendaten für Unternehmensgründungen verbessern, Bürokratie abbauen und vor allen Dingen zu einer umfassenden Liberalisierung bislang geschützter Sektoren kommen. Und es muss vor allen Dingen auch in einem gewissen Maß an Demut die Ergebnisse aus Brüssel in der Form umsetzen, dass man deutlich das Signal setzt, dass das über die Verhältnisse Leben der letzten Jahrzehnte endgültig vorbei ist.
Während Unternehmensverbände dem zweiten Griechenland-Paket aber zumindest teilweise Gutes abgewinnen können, herrscht beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung Ernüchterung.
Das Ausmaß der konkret beschlossenen Maßnahmen ist enttäuschend.
So die IW-Finanzexperte Ansgar Behlke. Statt eines harten Schuldenschnitts habe man gegenüber der Finanzwirtschaft Zugeständnisse gemacht.
Man hat mit annähernd 50% Schnitt gerechnet. Nun würden die Anleger 20% des Nennwerts der griechischen Anleihen verlieren. Das Risiko ist zudem nicht so groß, weil der Rettungsschirm EFSF die Umschuldung absichert und insgesamt kommt der Finanzsektor so viel besser weg, als man dachte.
Zumal Jochen Intelmann von der Hamburger Sparkasse zu bedenken gibt, dass sich die Opfer der Kreditwirtschaft noch gar nicht seriös beziffern lassen. Die hingen nämlich vor allem davon ab, in welchem Umfang der Rettungsschirm griechische Staatsanleihen aufkauft. Je höher dieses Volumen, desto höher die Verluste der Banken, da sie auf Rückzahlungen verzichteten. Die Ankündigung der Ratingagentur Fitch, die Gipfelbeschlüsse zumindest als teilweisen Zahlungsausfall zu werten, messen Beobachter dagegen kaum Bedeutung bei. Dieser Schritt sei zu erwarten gewesen und im Hilfspaket bereits eingepreist, so der Chefvolkswirt der Commerzbank Jörg Krämer.
Soweit Christian Erber über Reaktionen aus der Wirtschaft auf das Griechenland-Paket. Die Schuldenkrise und die Ergebnisse des Brüsseler Gipfels waren natürlich auch Thema der Pressekonferenz, zu der heute Angela Merkel die Hauptstadtjournalisten geladen hatte. Einige Äußerungen der Kanzlerin haben wir eben schon im Beitrag von Anja Günther gehört. Aber Merkel ging es bei diesem Auftritt vor der Bundespressekonferenz, dem letzten vor der Sommerpause, um mehr. Alle wichtigen innen- und außenpolitischen Fragen wurden angesprochen. Es ging auch um eine Zwischenbilanz der schwarz-gelben Regierung. Die fiel, wen wundert's, aus Sicht der Kanzlerin positiv aus, wie Sabine Henkel berichtet.
Für alle, die es noch nicht bemerkt haben, es ist Sommer. Und was für einer.
Wir sind jetzt gerade im Sommer der Entscheidung. Und dann kommt der Herbst und dann kommt der Winter der Entscheidungen. Jetzt kommen überhaupt nur noch Entscheidungen.
Die Kanzlerin präsentierte sich also entscheidungsfreudig. Wenngleich sie offen ließ, was sie denn alles zu entscheiden gedenkt in all den Jahreszeiten. Über Griechenland und den Euro ist entschieden. Und was steht in Deutschland an? Steuersenkungen vielleicht? Nicht so einfach, denn einige Ministerpräsidenten meckern, sogar einige aus den eigenen Reihen. Der Boykott im Bundesrat droht.
Ganz so schlimm ist es nicht, aber es sind noch nicht ausreichend viele. Sowohl der Sächsische als auch der Niedersächsische als auch der Bayerische haben ja durchaus Sympathien bekundet. Auf jeden Fall kann ja eine Bundesregierung nicht einfach ihre Pläne nicht mehr deutlich machen, nur weil sie noch nicht von Anfang an sieht, dass sie eine Mehrheit dafür im Bundesrat findet.
Pläne deutlich machen ist ein gutes Stichwort. Genau deshalb war Merkel ja in die Pressekonferenz gekommen, um deutlich zu machen. Zum Beispiel das.
Deutschland geht es so gut wie lange nicht.
Damit hatte sie aufgetrumpft. Irgendjemand hatte das auf ihr Blatt Papier geschrieben. Vielleicht war sie es selbst geschenkt. Es sollte gesagt werden. Diese, ihre Koalition, hat etwas vorzuweisen. Die Wirtschaft brummt, die Arbeitslosenzahlen gehen runter. Damit ist eingetreten, was Merkel zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise immer gefordert hatte.
Ich habe sie ja immer und immer wieder gesagt, Deutschland soll stärker aus dieser Krise herauskommen, als es hineingegangen ist. Und ich glaube, wir können heute gemeinsam feststellen, Deutschland hat die Krise hinter sich gelassen und steht besser da als zuvor.
Schlechter als je zuvor steht Merkels Koalition in den Umfragen da. Rot-Grün liegt vorn. Merkel zeigte sich unbeeindruckt, sprach lieber über sich und die, Achtung, Leidenschaft.
Und es ist so, dass ich ein Mensch bin, der die Dinge dann entscheidet, wenn ich glaube, dass sie entscheidungsreif sind, der wenig spekuliert und der guckt, dass die Gesamtheit der Bedingungen dann auch erfüllt ist. So, also das ist meine Leidenschaft, die ist die
merkelsche Art der Leidenschaft und die ist ziemlich intensiv.
Die Republik wird also von einer leidenschaftlichen Kanzlerin regiert. Das sei nur noch mal angemerkt für den Fall, dass jemand das noch nicht bemerkt haben sollte. Und diese Kanzlerin will Kanzlerin bleiben, auch wenn sie das nicht eindeutig mit Ja beantwortet, sondern ausweichend.
Wie Sie sehen, macht mir meine Arbeit Spaß und es ist nicht abzusehen, dass sich das kurzfristig ändert.
Permanente Dauerkritik, taumelnde Umfragewerte, schrumpfende Koalitionspartner. Merkel scheint das alles nichts anzuhaben. Sie gibt sich aufgeräumt und gut gelaunt. Urlaub? Ja, bitte. Aber nein, danke, nicht in Belgien.
Und was meinen Urlaub anbelangt, kann ich sagen, dass ich den nicht in Brüssel verbringe. Nee.
Nee, nicht mit Sarkozy und Berlusconi, sondern mit Sauer, ihrem Ehemann. In Bayreuth zunächst. Dass dort auch das halbe Kabinett hinfährt, auch das kann Merkel nicht erschüttern.
Sabine Henkel war das über die merkelsche Art der Leidenschaft. Deutschland sei in guter Verfassung, findet Merkel in ihrer Zwischenbilanz. Was hat die Kanzlerin vorzuweisen zur Halbzeit der schwarz-gelben Koalition? Der Kommentar dazu von Dietmar Riemann.
Mit routinierter Coolness stellte sich die Kanzlerin noch einmal der versammelten Hauptstadtpresse und dann ab in die, das wird man wohl sagen dürfen, verdienten Sommerferien. Bloß weg hier. Hinter Angela Merkel liegen Horrormonate und politische Höllentrips. Die Legislaturperiode hat zwar rechnerisch noch nicht, aber politisch Halbzeit. Und die Summe dieser Halbzeit berechtigt die Kanzlerin nicht zu den schönsten Hoffnungen, sondern zu den schlimmsten Befürchtungen. Sie will ja 2013 nochmal antreten, hat sie in einem ihrer seltenen Momente persönlicher Offenheit heute angekündigt. Befand sie sich vor 2 Jahren als bewunderte Kanzlerin der Großen Koalition im Vollbesitz ihrer politischen Kräfte, so erleben wir in diesen verregneten Sommertagen eine Regierungschefin und CDU-Vorsitzende, die ihren Faden verloren hat und nicht recht zu wissen scheint, wo sie ihn wohl wiederfinden könnte. Rücktritte, Kehrtwenden, Wahlniederlagen vom Rhein bis an den Neckar und ein Koalitionspartner, dessen psychische Verfassung therapiewürdig ist, das alles erzählt eine Geschichte von politisch schlechtem Handwerk, denn das meiste wäre vermeidbar gewesen. Diese sogenannte Koalition macht zur Halbzeit einen derart abgelebten Eindruck, dass niemand außer ihr selbst vielleicht noch auf die Idee kommt, sie könnte 2013 fortgesetzt werden. Der Wähler schon gleich gar nicht. Zu den Wundern dieser Regierung gehört, dass sie auf dieser Folie wirtschaftliche Erfolge reklamieren kann, um die man Deutschland im Euro- und Dollarraum so heftig beneidet, dass daraus Ansprüche erwachsen, die über die Kräfte dieses Landes hinausgehen. Wir erleben das in diesen Tagen bei der Euro-Rettung in der teuersten Form. Die Kanzlerin hat nämlich einem Modell zugestimmt, das weder bei der Einführung des Euro noch in seinen Folgeverträgen vorgesehen war. Die Vergemeinschaftung der Schulden von Einzelstaaten. Man sollte den Gedanken, was passiert, wenn was passiert, besser nicht zu Ende denken. Schon wegen der Nachtruhe. Und es gilt der alte Satz, Optimisten sind nur deshalb so, weil sie unzureichend informiert sind. Zurück zu Angela Merkel selbst. Viele meinen ja, sie habe sich im Vergleich zur Kanzlerin der Großen Koalition verändert. Das aber stimmt nicht. Sie ist geblieben, was sie ist. Klug, unglaublich gut informiert, auch über entlegene Regierungsbezirke und hart im Nehmen. Nur eines ist sie nicht, eine politische Anführerin mit Charisma. Dieses Defizit fiel in der Großen Koalition deshalb nicht auf, weil ein solches Profil damals gar nicht gefragt war, sogar geschadet hätte. Heute in der kleinen Koalition wäre eine solche Rolle zu vergeben. Jetzt jedoch fehlt die Besetzung. Deshalb ist auch die aktuelle Enttäuschung über Angela Merkel so groß. Und mit Blick auf den Rest der Legislaturperiode und den Beginn der Sommerpause bleibt deshalb nur der schöne brechtsche Satz: Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.
Dietmar Riemer kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Wie umgehen mit Straftätern, die ihre Haft schon abgesessen haben, aber möglicherweise noch hochgefährlich sind? Seit das Bundesverfassungsgericht die Politik zu einer Reform der Sicherungsverwahrung aufgefordert hat, ist eine heftige Debatte darüber entbrannt, wie denn beides zu gewährleisten ist, die Grundrechte der Täter und der Schutz der Opfer. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat jetzt ein Konzept zur Reform der Sicherungsverwahrung vorgelegt. Unter anderem will sie mehr Betreuungs- und Therapieangebote für die Betroffenen. Aus den Ländern allerdings kommt erbitterte Kritik. Die Debatte fasst Arne Meyer zusammen.
Die Bundesjustizministerin kann sich beim Bundesverfassungsgericht bedanken. Mit seinem Urteil von Anfang Mai, in dem die Richter in den roten Roben die geltenden Vorschriften zur Sicherungsverwahrung für größtenteils verfassungswidrig erklärten, hat es dafür gesorgt, dass Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger jetzt mit einigen Innen- und Justizressortchefs über Kreuz liegt. Und zwar richtig. Anfang der Woche hatte die FDP-Politikerin allen Ländern ein Papier zukommen lassen, in dem sie ihre Vorschläge für eine Reform der Sicherungsverwahrung skizziert hat. Grundtenor: Statt gefährliche Straftäter nach der verbüßten Haftstrafe einfach wegzusperren, müsse in der Sicherungsverwahrung zukünftig ein Schwerpunkt im Bereich psychischer und sozialtherapeutischer Betreuung liegen.
Um eben so früh wie möglich zu versuchen, hier dazu zu kommen, dass letztendlich dann Täter, die man für sehr gefährlich hält, auch eine Perspektive zur Freilassung bekommen können.
Und das unter anderem auch, indem in der Sicherungsverwahrung der Zukunft Elemente des offenen Vollzugs eine Rolle spielen. Gegen diese Vorschläge regt sich aber jetzt erheblicher Widerstand in den Ländern. Bernd Busemann etwa hat sich die Ideen aus dem Bundesjustizministerium gerade durchgelesen und er findet sie, wie er NDR1 Niedersachsen sagte, befremdlich.
Weil sie auch vergleichsweise vollzugsfremd sind und weil sie auch zum Teil gar nicht umsetzbar sind.
So sieht das Papier unter anderem auch vor, dass Sicherungsverwahrte deutlich häufiger als bisher Besuch bekommen müssen von einem Gutachter.
Gegenwärtig ist es so, dass wir jeden Sicherungsverwahrten mindestens alle 2 Jahre und dann anlassbezogen begutachten, was mit ihm zu machen ist, ob er vielleicht dann doch irgendwann erfolgreich therapiert entlassen werden kann. Wenn es jetzt nach Vorstellung im Bundesjustizministerium schon auf 6 Monatsabstände zugeht, dann muss ich ganz deutlich sagen, das ist fachlich gar nicht mehr vertretbar.
Weil, auch das ist ein Faktor, die Kosten dann aus dem Ruder laufen würden. Auch Bayerns Innenminister Herrmann attackiert die Bundesjustizministerin scharf. Wir brauchen kein Wohlfühlprogramm für Vergewaltiger und Kinderschänder, sagte Herrmann in der Bild-Zeitung. Niedersachsens Innenressortchef Schünemann wiederum ergänzte, im Zweifelsfall bei Sextätern wegschließen. Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hat heute gekontert, sie hält diese Aussagen für unverantwortliche Stimmungsmache. Stattdessen brauchen wir, Zitat, eine rationale, an einer Lösung orientierte Debatte.
Im Streit um Stuttgart 21 hat die Bahn eine entscheidende Hürde genommen. Ein Gutachten bescheinigt dem geplanten Tiefbahnhof, dass er dem hohen Verkehrsaufkommen gewachsen sein wird. Der sogenannte Stresstest ist damit, laut Bahn zumindest, bestanden. Doch die Nachricht bringt die Gegner nur weiter auf die Palme. Das Aktionsbündnis will die Präsentation des Gutachtens boykottieren. Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg immerhin findet sich zu einer gemeinsamen Position zusammen. Aus Stuttgart, Sarah Renner.
Winfried Kretschmann und Nils Schmid akzeptieren das Ergebnis des Stresstests. Er habe bewiesen, dass die geforderte Leistungsfähigkeit des geplanten Tiefbahnhofs, nämlich 49 Züge pro Stunde, grundsätzlich erreichbar sei, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Stuttgarter Landtag. Übereinstimmung auch bei der Forderung, dass die Bahn die weiteren Anforderungen aus der Schlichtung, beispielsweise die Verbesserung der Barrierefreiheit und des Sicherheitskonzepts, möglichst schnell umsetzt. Uneinig ist sich die Regierungskoalition aber bei der Frage, was das für die Kosten-Nutzen-Relation des Projekts bedeutet. Die SPD sagt, die optimale Betriebsqualität reicht aus. Die Grünen sagen, nein, die Bestnote wäre erforderlich gewesen, damit es sich wirklich lohnt, Stuttgart 21 zu bauen. Es bleibt also beim bisherigen Fahrplan der Koalitionspartner und der lautet Volksabstimmung über das umstrittene Bahnprojekt im Herbst.
Millionen von Menschen hungern in Ostafrika. Doch die islamistischen Milizen in Somalia beeindruckt das wenig. Die Hungersnot sei nur eine Propagandalüge, hieß es in einer von der Shahab-Bewegung veröffentlichten Erklärung in Mogadischu. Die Zusage, Hilfsorganisationen freien Zugang zu gewähren, nahm die Miliz zurück. Dennoch plant das Welternährungsprogramm neue Hilfsflüge nach Somalia. Aus Rom, Stefan Tröntle.
Innerhalb von wenigen Tagen sollen die ersten Hilfsflüge des Welternährungsprogramms nach Mogadischu starten. Das hat WFP-Direktorin Sheeran angekündigt, die derzeit die Gegend am Horn von Afrika besucht. Momentan bereitet die UN-Organisation mit Sitz in Rom die Logistik dafür vor und die ist ziemlich problematisch. Francis Kennedy vom WFP.
The epicenter, if you wish, of this crisis is in Somalia.
Sozusagen das Epizentrum dieser Krise liegt in Somalia. Was uns aber besonders Sorgen macht, ist die Hungersnot in 2 Gegenden im Süden von Somalia. Und gerade das sind die Regionen, wo Hilfsorganisationen keinen Zugang haben. Denn einer der Gründe für die Hungersnot ist neben hohen Lebensmittelpreisen und Dürre auch der andauernde Konflikt in Somalia. Die islamistische Shabab-Miliz zum Beispiel hat gerade behauptet, es gebe überhaupt keine Hungersnot. Die Aussagen der UNO seien komplett falsch. Francis Kennedy.
We're aware of statements from Al-Shabaab over the past week.
Wir kennen natürlich diese Aussagen. Al-Shabaab ist eine Organisation, von der viele unterschiedliche Aussagen kommen. Es schien ja so, als ob sie sagten, wir lassen euch rein. Und jetzt kommen wieder andere Botschaften. Wir versuchen, über den UN-Koordinator einen Weg zu finden, Zugang zu bekommen. Denn die Lage in der Region ist kritisch. Es wird immer mehr zu einer Frage von Leben und Tod. Etwa 11 Millionen Menschen wird das Welternährungsprogramm wohl mit Lebensmitteln versorgen müssen, da sich die Situation bis zum Ende des Jahres durch Ernteausfälle eher noch verschärfen wird. Derzeit, so das WFP, können aber nur etwa 1,5 Millionen Menschen Hilfe bekommen.
Temperaturen knapp unter 40 Grad und das schon seit Tagen. Millionen Menschen im Osten der USA leiden unter einer extremen Hitzewelle. Es hat schon Todesopfer gegeben. Aus Washington berichtet Ulrike Römer.
Die Feuerwehr im Dauereinsatz. Sie fährt der Hitze hinterher. Die Rekordtemperaturen strecken die Leute nieder. Kreislaufzusammenbrüche, Herzattacken. Mindestens 22 Menschen sind inzwischen an den Folgen der Gluthitze gestorben. Während man sich in Deutschland über die Abwesenheit des Sommers wundert, wird Amerika von einer Hitzewelle regelrecht überflutet. Und der Wettermoderator auf CNN macht wenig Hoffnung auf eine Linderung der Lage. Die Hitze ist nun überall angekommen, meint er, auch an der Ostküste. Heute werden neue Spitzenwerte erreicht, das wird gefährlich. Zur Hitze kommt die extreme Luftfeuchtigkeit. Das macht den besonders gefürchteten Mix. Und die Hitze trifft vor allem die Armen. Wer seine Stromrechnung nicht bezahlt, der hat eben auch keine Klimaanlage. Auch die Alten sind gefährdet. Überall öffnen die Städte Cooling Center, gekühlte öffentliche Gebäude, in denen sich die Leute ausruhen können. In Michigan, Ohio und an anderen Hotspots des mittleren Westens gehen die ersten Energieversorger bei Ausnahmetemperaturen von 51 Grad in die Knie. Es gibt größere Stromausfälle. Was bleibt, ist die Flucht von der Straße ins Innere und trinken, trinken, trinken. Ich nehme eine kühle Dusche, meint der junge Mann, und klar, viel trinken. Oder, sagt ein anderer, viele Pausen machen. Ein Dritter hat sich drauf eingerichtet und eine Frau macht sich vor allem Sorgen um die Kinder. Die würden noch schneller austrocknen als Erwachsene. Aber dann gibt es trotz aller Warnungen von Ärzten und dem National Weather Service noch die Grundüberzeugten, die sich auch von Temperaturen weit jenseits der 40-Grad-Marke nicht von ihrem täglichen Joggingpfad abbringen lassen.
Aus Washington war das Ulrike Römer. Leo Kirch gehörte zu den mächtigsten Managern der Medienbranche in Deutschland. Doch 2002, nach der Insolvenz, musste er mit ansehen, wie sein Konzern zerfiel. Kirch starb am vergangenen Donnerstag im Alter von 84 Jahren. Heute fand in München die Trauerfeier statt. Viele Prominente nahmen dabei von Kirch Abschied, unter ihnen Altkanzler Helmut Kohl und Bayerns Ministerpräsident Seehofer. Aus München berichtet Johannes Mayer.
Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer nannte Leo Kirch bei der Trauerfeier im Kaisersaal der Münchner Residenz einen umtriebigen Unternehmer. Er selbst habe ihn immer als sehr herzlich erlebt.
Zunächst bin ich mal traurig, weil ich als Ministerpräsident in den letzten 3 Jahren mehrfach Gelegenheit hatte, dieser sehr aufrechten und charismatischen Persönlichkeit zu begegnen. Das waren jedes Mal tiefe Eindrücke. Schon ein außergewöhnlicher Mensch gewesen.
Beim Trauergottesdienst in der Münchner Innenstadtkirche St. Michael hatte Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl am Vormittag in einer sehr emotionalen Rede an seinen engen Freund erinnert. Im Rollstuhl neben dem Sarg, mit Tränen in den Augen, sprach er über Leo Kirch. Er sei seiner Zeit voraus gewesen, habe die Menschen mitgenommen in eine andere Welt. Er sei aber auch ein Mann gewesen, mit dem man streiten und diskutieren konnte, sagte Kohl. Kirch hatte seine eigene Trauerfeier vor 2 Jahren selber geplant, als einfaches Requiem. Dezenter weißer Blumenschmuck umrahmte den Sarg, der von einem schwarzen Tuch bedeckt wurde. Hunderte geladene Gäste waren durch den strömenden Regen in die Kirche gekommen, um dem Medienunternehmer die letzte Ehre zu erweisen. Unter ihnen Ex-Finanzminister Thio Weigel. Er erinnert sich an Leo Kirch.
Also einen ungewöhnlichen Menschen, voller Tatkraft, der auch schmerzliche Tiefpunkte im Leben mit christlicher Gelassenheit getragen hat.
Die Trauerfeier war auch ein Treffen der Medienbranche. Unter den Gästen waren zum Beispiel Harald Schmidt, Fokus-Herausgeber Helmut Markwort, Hubert Burda, der ehemalige Sat.1-Chef Fred Kogel, ZDF-Intendant Markus Schächter und auch BR-Intendant Ulrich Wilhelm.
Soweit der Bericht von Johannes Mayer und soweit auch das Echo des Tages. Sie können sich diese Sendung auch als Podcast herunterladen unter den Adressen im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.